Ja, da ist Laura unter 4,5. Die nächsten zwei Stunden werden wir versuchen, gewisse aktuelle Situationen auf dem Weltmarkt zu vermitteln. Es ist also eine Sendung über Ökonomie und darum fordert es ein bisschen Konzentration. Die Sendung ist dadurch zustande gekommen, dass ein paar Leute und im Kanzlei am 6. bis zum 11. Dezember eine Veranstaltungsreihe durchgeführt haben über weltwirtschaftliche Probleme. Am letzten Dienstag haben vielleicht einige von euch das Referat von Peter Wahl aus Deutschland gehört. Er hat vor allem von Alternativen von unten, im Beispiel von Afrika, geredet. Das heisst, an Möglichkeiten, wie Afrika sich überhaupt jetzt von unten her, also von den Volksorganisationen her, in diesen katastrophalen Zuständen heute kann wehren und was für Alternativen sie gegen den sogenannten Zwang vom Weltmarkt zu entgegenstellen haben. Heute, in den nächsten zwei Stunden, wie gesagt, werden wir das Referat von Rees Strehle hören. Er ist Ökonom, Journalist und Schriftsteller und hat sich schon lange mit der Materie befasst, vor allem vom Weltmarkt, vom Imperialismus. Und er beleuchtet vor allem die aktuelle Situation und Perspektiven unter einem ökonomischen Blickwinkel. Das Referat geht ziemlich lang. Wir unterbrechen es mit Musik von einer zusammengestellten New York Untergrundgruppe von der Anfang 80er Jahre. Dort, wo so bekannte Leute wie der Fred Friss und der Arthur Lindsay und der David Moss und der John Zorn oder der Bill Laswell spielen. Da nur Ausschnitte daraus aus dieser Musik. Sie ist etwas kompliziert bzw. wild. Deshalb spielen wir euch die schonenderen Teile spielen, nicht, dass ihr jemanden abstellt, wenn die Musikstücke kommen. Weil es lohnt sich, glaube ich, sehr, die Ausführungen vom Rees anzuhören. Gut, ich möchte nicht weiter einleiten, sondern gerade aufs Referat vom Rees kommen. Wir haben den ersten Teil weggelassen und nachher kommt er dann integral. Im ersten Teil geht es vor allem zurück auf die Imperialismustheorie von Lenin und tut dort nochmal die paar bekannten Merkmale wiederholen, die Lenin damals im 1914 eruiert hat und wo damals schon gewisse feste Bestandteile eigentlich in der Weltwirtschaft im Kapitalismus auf globaler Ebene sicher gegeben haben, die sich bis heute nicht grundsätzlich geändert haben. Und das ist, dass Lenin gesagt hat, die Weltwirtschaft, die Welt ist aufgeteilt worden. Es gibt keine grossen neuen Gebiete mehr zu erobern. Und die Welt wird jetzt aber vom Imperialismus wieder untereinander neu aufteilt. Aber nicht mehr brachliegende, unbekannte Gebiete erobern. Er hat das unter dem Wort Neokolonialismus zusammengefasst und hat gesagt, nicht mehr das Militär sei in erster Linie die Okkupanten und Eroberer, sondern das Finanzkapital. Das ist dann der zweite wichtige Punkt von Lenin. Er hat schon damals gesehen, dass Finanzkapital langsam eine gewisse unabhängige Strömung und Kraft vom Imperialismus ist, unabhängig vom Produktionskapital, also von den klassischen Betrieb, Fabriken. Das Finanzkapital hat damals zu Lenins Seite eigentlich sehr bald die grosse Bedeutung bekommen, die es natürlich heute noch weiter ausgebaut hat. Ihr erinnert euch vielleicht an das Buch vom Hilferding, das war ein Sozialdemokrat, ein dicker Schunke, der heisst das Finanzkapital und wo er dort das auch begründet. Ein weiteres Merkmal ist die Bildung von einer Arbeiteraristokratie. Das heisst, schon der Lenin hat damals gesehen, vor allem im Blick auf die englische Arbeiterklasse, dass eigentlich schon Teil von dem revolutionären Subjekt, nämlich Industrie, Proletariat von der Industrieländer. Also damals hat man ja das als sicher angeschaut, dass sie werden die sozialistische Revolution einleiten, dass Teil quasi sich mit dem Kapital verbündet haben und quasi von der Ausbeutung von der Dritten Welt profitiert haben. Das sind so einige Merkmale, die der Rees nochmal wiederholt hat. Nachher hat er gesagt, es sei eigentlich nichts Entscheidendes, hat sich verändert im Imperialismus. Es sei denn vielleicht, dass man in den 60er Jahren vor allem Dependenztheoretiker mehr Schwergewicht noch gelegt haben auf die gegenseitige Abhängigkeit, wenn man so will sagen, von der sogenannten ersten zu der dritten Welt. Das heisst, die Dependenztheoretiker haben versucht zu beweisen, dass die dritte Welt gar keine Chance hat, sich unabhängig zu entwickeln, sondern dass sie permanent an der Kette liegen, an der ökonomischen Kette von den entwickelteren Ländern und deshalb ihnen eine unabhängige Entwicklung nicht möglich ist. Sie haben dann auch eruiert, dass es sowohl auch in den Zentren, da ist der Ausdruck auch Peripheriezentrum, dass also in den Zentren, in den ökonomischen Schaltstellen im Norden eben auch verschiedenartige ungleichmäßige Entwicklung gibt und auch in den Zentren in ein weniger entwickelte und entwickeltere Gebiet gibt, also auch Peripherien in den imperialistischen Zentren selber. Wie auch in der dritten Welt selber, wo sich dann so Industrie- und Machtzentren ausgebildet haben und auch dort eine ungleichmäßige Entwicklung stattgefunden hat. Das heisst, Drittweltländer, die sich dann beziehungsweise, man sollte nicht von Ländern, sondern von Regionen her reden, die sich stärker haben können industrialisieren, eine Infrastruktur aufgebaut worden ist und andere, die sich viel schwächer haben können entwickeln. Als Beispiel ist natürlich die berühmten Schwellenländer, die sich in den 70er Jahren ausgebildet haben. Dann hat der Rees noch als Einleitung von dem Beitrag von der feministischen Ökonomie geredet, das heisst von all von den Menschen, die immer noch die Mehrheit darstellen übrigens auf der Welt, die nicht in einem garantierten Lohnabhängigkeitsverhältnis stehen, sondern sogenannte entgarantierte Arbeit machen, das heisst nicht jeden Monat ihre Zapfen bekommen und einen festen Arbeitsvertrag haben. Das ist der ganze Sektor von der Subsistenzwirtschaft, der heute natürlich eine riesengroße Rolle spielt, weil er immer mehr zunimmt. Man denkt an die riesen Metropolen, die sich gebildet haben in gewissen Ländern der dritten Welt. Und wo man heute viel mehr aus Augen merkt, natürlich dann auf die Rolle der Frau bzw. die Verwertung der Frau im Weltmarkt, wo man das Augenmerk viel mehr auch auf das setzt. Okay, das ist, soweit sind so die ersten Viertelstunde, 20 Minuten gewesen von seinem Referat. Und wir steigen nach einer kurzen Kostprobe von der New York Untergrundgruppe dann direkt ins Referat vom Rees.
Died out of a cop, and he called. Was aber gefehlt hat, oder was für mich jetzt zumindest neu war in den letzten Jahren und immer stärker zum Ausdruck kommt, ist, dass es falsch ist, einfach von einer dritten Welt oder von einem Trikont. Trikont ist der Begriff, wie er ein bisschen weniger, also häufig verwendet wird. Trikont heißt die drei Kontinente, Afrika, Asien, Lateinamerika. Es ist etwas weniger wertbelastet, als wenn wir von dritter Welt sprechen. Dritte Welt ist erstens eine Rangierung, zweitens ist dieser Begriff relativ stark geprägt auch von der humanitären Arbeit, von der kirchlichen Arbeit, hat einen gewissen idealistischen Ansatz drin. Es steckt quasi die Entwicklungshilfe, die Hilfe quasi auf einer sehr individualistischen Basis da drin, deshalb verwende ich ihn eigentlich selten. Aber was fehlt, ist jetzt bezüglich dieser drei Kontinente, Afrika, Asien, Lateinamerika, dass wir uns genau überlegen, wie weit findet da nun, hat in den letzten Jahren eine sehr gezielte Differenzierung stattgefunden, die es nicht mehr erlaubt, von einem Trikont an sich zu sprechen, sondern die uns dazu zwingt, genau zu sehen, welche Formen von Zonen sind entstanden und welche Funktionen erfüllen diese Zonen für eine Weltwirtschaft. Und ich denke, das ist genauso wichtig, wie wenn jetzt zum Beispiel in den Metropolen die unterdrückte Klasse nun eben auch viel differenzierter angesehen wird. Nicht? Und das ist ja eigentlich das Neue. Ihr kennt da diese Theorien der sogenannten Zweidrittelsgesellschaft, nicht? Die besagen, dass es aufgrund der letzten großen Weltwirtschaftskrise 73, 74, dass es nicht mehr möglich war, das gesamte Proletariat in den Metropolen eben finanziell einzubinden. Nicht? Also dieses Bild, wie es auch Lenin braucht, dass quasi das Metropolenproletariat korrumpiert wird, insgesamt eingebunden wird durch den sogenannten, in Anführungszeichen, Sozialstaat, das könnte auch sagen, durch den sozialdemokratischen Staat, dass dieses Modell ja gewissermaßen, wird das zu Recht, denke ich, gesagt, für die Schweiz ist es bestimmten Gründen eine Ausnahmesituation, aber sicher für die USA, für Frankreich, Großbritannien ist doch typisch, dass es nicht mehr diese Einbindung gibt des Metropolenproletariats an sich oder als Ganzes, sondern dass es da eine sehr differenzierte Behandlung gibt. Auf der einen Seite relativ qualifizierte Arbeitskräfte mit relativ hohem Ausbildungsstand, mit relativ hohem Lohn, mit hohen Garantien und auf der anderen Seite dequalifizierte Menschen, ausgestoßen oder nur punktuell wieder in den Produktionsapparat hereingeholte oder möglicherweise gar nicht mehr für den Produktionsapparat vorgesehene, nicht die dann zum Teil in der neuen Armut leben oder in verelendeten Situationen, die ganze Aktualität der Drogen, die Vernichtung, die stattfindet in der Drogenszene und so weiter, das hat eine Bedeutung, denke ich, von diesem Konzept der sogenannten Zweidrittelsgesellschaft. Nicht? Und ich denke, genau dieses Konzept, und das ist eigentlich das Interessante, gilt es jetzt zu übertragen auf den Trikont, denn auch im Trikont gibt es jetzt einen differenzierten Ansatz bezüglich dieser drei Kontinente. Es gibt also quasi Zonen, die vorgesehen sind für Lohnarbeitsverhältnisse, für Produktion, und es gibt andere Zonen, die praktisch nicht mehr vorgesehen sind als Produktionsgebiete, nicht? Die dann eben Armutsgebiete sind, wo es quasi noch ein bisschen aus moralischen Gründen oder vielleicht auch aus Sicherheitsgründen noch Entwicklungshilfe gibt, im Sinne fast relativ traditionell, im Sinne von Geschenken, oder? Das fällt nicht groß ins Gewicht betragsmäßig, aber es sind solche Armutszonen. Auf der anderen Seite haben wir Produktionszonen. Ich will euch einmal vielleicht einige Punkte sagen oder Anhaltspunkte für mich, die immer stärker diese Anzeichen einer hohen Differenzierung für mich eben begründet haben. Das eine oder der erste Punkt ist, seit 1981, 82 spricht man ja von einer sogenannten Schuldenkrise, nicht? Das Manifest, das quasi die hochverschuldeten Trikontländer, das sind sehr viele, es sind mehr als die Hälfte, es sind knapp 70 der 111 sogenannten Entwicklungsländer gelten als sind verschuldet. Und seit Beginn der 80er Jahre ist auch, das ist die sogenannte Schuldenkrise, ist klar geworden, diese Entwicklungsländer, die verschuldeten Entwicklungsländer, werden diese Kredite nie zurückzahlen können. Nicht? Das ist ganz klar, es ist sogar vermutlich unmöglich, dass sie die geschuldeten Zinsen und Teilamortisationen noch leisten können. Es ist also quasi wie eine Art privatwirtschaftlich benannten Konkurs dieser Länder ist manifest geworden. Am deutlichsten war das mit der Zahlungsunfähigkeit von Mexiko, die im August 1981 Mexiko verschuldet mit rund 100 Milliarden Dollar außenwirtschaftlich und völlig klar, dass das nicht rückzahlbar sein würde. Seither sind sogenannte Strategien entwickelt worden, wie aus dieser Verschuldungskrise herauszukommen ist, zum Teil auch unter Mitwirkung der Linken. Es hat Linke gegeben, die geglaubt haben, sie müssten da mit nach Wegen suchen aus dieser Verschuldungskrise. Ich bin immer skeptisch, wenn quasi Linke sich selber zu Therapeuten und Therapeutinnen einer kapitalistischen Weltwirtschaft machen. Ich denke, das ist immer etwas vermutlich quer. Aber es hat solche Strategien gegeben und es fällt auf, dass es an diesen Strategien fällt auf, wenn sich etwas durchgesetzt hat, worüber sich alle Metropolenregierungen und alle Gläubigerbanken einig sind, dann das, dass es keinen globalen Ansatz geben darf für diese sogenannte Entschuldung oder für diese Wege aus der Schuldenkrise. Nicht? Das ist deutlich geworden, das ist quasi die Einigkeit, die quer durch diese Kreise geht, nicht durch die Kirche. Nicht? Die Kirche, also wenn ich aus moralischen Gründen oder aus humanitären Gründen, dann kommt ja automatisch quasi eine Art erstens Almosenphilosophie rein und eine Gleichbehandlung aus Gerechtigkeitsgründen. Es wäre also dort ist naheliegend von kirchlicher Seite oder vom Entschuldungsfonds und so weiter, käme eine Art von Gleichbehandlung da als Strategie aus der Schuldenkrise, das wäre relativ naheliegend. Das hat sich nicht durchgesetzt, sondern durchgesetzt hat sich, wenn ich jetzt die Sprache des Internationalen Währungsfonds brauche, ein sogenannter Menüansatz, nicht? Menüansatz, das ist auf den ersten Blick zynisch, diese Analogie, weil die IWF-Programme ja in der Folge sehr häufige Hungerprogramme waren, nicht weil sie verlangt haben von den nicht anpassungswilligen Schuldnerstaaten, haben sie verlangt, dass Subventionen auf Grundnahrungsmittel gestrichen werden, dass Reallöhne mussten gesenkt werden, Inflation musste gebremst werden, wo sie noch dazu diente, quasi wenigstens Papiergeld zu verteilen. Nicht? Das ist auch eine Form zum Teil der Finanzierung von punktuell momentan Finanzierung von Grundnahrungsmitteln. Es wurde verlangt, dass die Preisbindungen aufgehoben würden und so weiter. Das kennt ihr alles in diesen Hungerrevolten. Das hat sich als quasi Hungermordwaffe erwiesen, diese IWF-Programme. Und da scheinen wir relativ zynisch von einem Menüansatz zu sprechen, aber es wurde davon gesprochen. Nicht? Menü heißt, quasi soll eine Wahl bestehen, nicht? Also zwischen verschiedenen Menüs, und zwar eine Wahl, die logischerweise nicht von den Schuldnerstaaten oder von den Schuldner selber in diesen Trikontländern gemacht wurde, sondern von den Gläubigen. Sie durften also quasi wählen, à la carte quasi, das geht über Menü hinaus. Und wir sehen da eine relativ differenzierte Behandlung der hochverschuldeten Länder. Es sind rund knapp 50 dieser 111 Entwicklungsländer, also aber 70 sind verschuldet, knapp 50, nämlich genau 46 sind in der Statistik des Internationalen Währungsfonds hoch verschuldet. Und hier wurde nun folgende, denke ich, wichtige selektive Strategie eben entworfen, oder ich könnte sagen vier Standardmenüs für die höchstverschuldeten Länder, und das ist für mich ein Beispiel für eine solche Differenzierung der Weltwirtschaft. Wenig Druck oder praktisch kein Druck, das ergibt sich aus der Funktion des Internationalen Währungsfonds, ist entstanden auf Länder, die an sich bereits eine sehr hohe Exportorientierung haben ihrer Wirtschaft und infolgedessen auch nicht größere Probleme hatten, diese Zinsen zumindest und Teilamortisation zu leisten. Nicht? Die haben praktisch wenig oder nie Druck gespürt bekommen. Es hängt damit zusammen, dass der Internationale Währungsfonds gemäß seinem Zweck, seiner Gründung, nur dann tätig werden kann und nur dann Auflagen machen kann, wenn diese Länder zahlungsunfähig sind, weil sie also quasi auch wenn sie ihre Einzahlung, ihre Tranche beim Internationalen Währungsfonds beansprucht haben und darüber hinaus zusätzliche Kredite noch gewährt kann. Wenn sie dann noch mehr Geld wollen, dann wurde die Schraube vom IWF in der Regel angezogen. Diese Länder, die bereits sehr stark exportorientiert akkreditiert waren, haben natürlich diese, quasi diesen Mitgang zum IWF gar nicht machen müssen. Nicht? Und sind von da nie Druck auf sie ausgeübt worden. Ich erwähne zum Beispiel Südkorea, ist eines der höchstverschuldeten Länder, das ist relativ unbekannt, nicht? Hat eine Außenschuld von Größenordnung rund 50 Milliarden Dollar. Nicht? Nie ist irgendwann vom IWF zum Beispiel oder von den USA oder von irgendeinem Gläubigerland Druck auf Südkorea ausgeübt worden. Dasselbe gilt nicht ganz so stark, aber auch gilt für Südafrika. Nicht? Südafrika hat auch eine relativ hohe Außenschuld, in der Größenordnung etwa 20 Milliarden Dollar. Nicht? Auch da ist nie massiv Druck auf Südafrika ausgeübt worden. Nicht? Ihr kennt vielleicht oder erinnert euch vielleicht noch an die Vermittlungsmission von Fritz Leutwiler vor einigen Jahren, als eine Zahlungsunfähigkeit anstand, zumindest kurzfristige Umschuldung angesagt war, als es nicht aus moralischen Gründen nicht opportun war, dass für weder für den IWF noch für zum Beispiel für die USA noch für Großbritannien hier quasi Südafrika Luft zu geben. Da ist die Schweiz oder Fritz Leutwiler konkret in diese Bresche gesprungen und hat selber dafür gesorgt, dass diese Luft gewährt wird gegen angebliche Reformzusagen, nicht von der National Party, von den Vertretern des südafrikanischen Staates. Aber es ist auffällig, dass auf solche Länder, dass der Druck absolut fehlt. Da mag natürlich oder logischerweise ist sowohl bei Südkorea wie bei Südafrika ist ein politischer Bonus mit drin. Es sind beides sehr wichtige Frontstaaten, nicht in relativ unstabilen Regionen drin. Und das ist klar, dass dann quasi der IWF, der ja häufig auch wenn er es nicht sagt, häufig auch politische Kalküle mitschwingen, dass natürlich da eine andere Situation gegeben ist als in anderen Ländern, wo eben gerne diese Schraube angezogen wird. Ein zweites Menü für diese hochverschuldeten Staaten, sind spezielle, also eine gezielte Bevorzugung oder bevorzugte Behandlung von Frontstaaten, also von Staaten, die eine solche Funktion haben, quasi Bollwerk zu sein in einer unruhigen Region, die aber nicht wie Südkorea oder Südafrika praktisch die Substanz haben, durch eine radikale Exportorientierung eben diese Zinsen und Teilamortisation zu zahlen. Nicht? Und in solchen Fällen wurde ganz klassisch mit einem politischen Bonus diesen Ländern auch weniger stark die Schraube angezogen. Es ist zum Teil auch kritisiert worden von reinen ökonomischen Marktwirtschaften, die gesagt haben, zum Beispiel bei einem der letzten Abkommen, das der IWF mit Argentinien abgeschlossen hat, oder auch mit Brasilien, haben sie gesagt, es ist überhaupt nicht erfüllt, dass Argentinien oder Brasilien die Auflagen erfüllen, die der IWF normalerweise stellt. Trotzdem hat der IWF in diesen Fällen, als die neuen Regimes an die Macht waren, das gilt für Menem in Argentinien, das gilt auch für Brasilien, haben sie quasi mit einem politischen Bonus nicht diesen Ländern den schlimmsten Druck genommen. Nicht? Das gilt auch jetzt wieder, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, zum Beispiel für die Türkei. Die Türkei ist auch relativ hoch verschuldet. Es ist eine Schuld, wenn wir die militärischen Schulden mit reinnehmen, in Größenordnung von etwa 40 Milliarden Dollar. Sie ist unfähig zu zahlen, es ist also nicht durch radikale Exportorientierung, zum Beispiel in der Lage Südkoreas, ist unfähig zu zahlen, sie ist auf Umschuldungen angewiesen. Gerade kürzlich, vor etwa 2 Wochen, hat der IWF die Schraube gelockert gegenüber der Türkei, auch gegenüber Jordanien, gegenüber Ägypten, und das explizit nicht ökonomisch begründet, sondern explizit politisch damit begründet, dass sich diese Länder in der sogenannten Golfkrise nun sehr solidarisch verhalten hätten und damit das rechtfertigen würde, dass sie auch Opfer seien quasi dieser ökonomisch neu entstandenen Situation der Golfkrise und das damit rechtfertigen würde, dass sie einen Aufschub für die aktuell fälligen Forderungen nun eben gewährt würde. Nicht? Dieser politische Bonus hängt damit zusammen, dass der IWF natürlich eine politische Funktion hat, neben seiner ökonomischen Funktion Kapitalverwertungsbedingungen wieder durchzusetzen mit diesen Auflagenpolitik. Der IWF ist ja bekanntlich, wie ihr vielleicht wisst, durch die Quote, die Abstimmungsverhältnisse sind durch die Quoten festgelegt, der einzuzahlenden Länder. Nicht? Beispielsweise die USA haben, wenn die USA aufstrecken in einer Abstimmung, haben sie gleich 20% der Stimmen mit dieser Handerhebung, weil ihre Quote in etwa dem entspricht. Nicht? wenn der Zehnerclub, also die G10, die Gruppe der 10 ohne Schweiz, wenn die aufstreckt, haben sie bereits die Mehrheit, haben sie 60% der Stimmen. Das ist klar, das ist ein politisches Moment in dieser IWF-Struktur, das zum Teil den radikalen Marktwirtschaften, wenn ich jetzt mal in Anführungszeichen sagen soll, den unpolitischen Markttechnokraten der Weltwirtschaft ein Dorn im Auge ist, weil es kritisieren den IWF dann, dass er nicht konsequent sei, nicht weil er eben mit diesem politischen Bonus, wenn er quasi sagt, jetzt ist eine Regierung Menem da, nicht die in Argentinien langfristig ein Programm durchzieht, das in unserem Interesse ist, dann müssen wir ihr quasi eine Verschnaufpause geben oder einen Druck von diesen Schulden wegnehmen, um diese Regierung politisch zu halten. Das ist, denke ich, ein relativ wichtiges Moment. Ein drittes Moment oder ein...
Ja, bevor wir zu den zwei letzten Optionen kommen, die der Rees erläutert, wie eben die imperialistischen Staaten versuchen, je nach Bedeutung von der Region die Schuldenstrategie so zu manipulieren, dass sie im Interesse steht, von einer globalen Kapitalverwertung wieder ein Stück Musik von dieser New Yorker Gruppe. Und erlaubt mir noch eine kurze Bemerkung. Wir haben ja am Entschuldigungskongress in der Roten Fabrik im 88 Leute aus der Dritten Welt eingeladen, unter anderem der Soziologe von Nicaragua, Oscar René Vargas, und er hat in seinem Referat eigentlich sehr deutlich gezeigt, wie die USA versucht, mittels der Schuldenwaffen zentralamerikanische Regierungen gefügig zu machen. Es war ja dort dann die Contadora schon wieder ein bisschen am Abflauen gewesen, aber doch ein wichtiger Moment, wo sich gewisse Widersprüche gegeben hat zwischen der Bourgeoisie in Zentralamerika und den USA. Und die Contadora-Staaten haben ja dort einen sogenannten Friedensplan ausgearbeitet. Die USA hat den können sabotieren mit einer einfachen Waffe, eben der Schuldenwaffe. Das heisst, sie hat die Länder gezwungen, aggressivere Politik gegen Nicaragua zu machen, auf wirtschaftliche Kooperation weitgehend zu verzichten. Und hat sie einfach schlicht erpresst, hat gesagt, entweder macht ihr das und wir tun euch einen Teil von euren Schulden erlassen oder zumindest ein neues sogenanntes Fresh Money geben, einen neuen Kredit geben. Und wenn ihr das nicht macht, dann zwingen wir euch, die Zinsen fristgerecht zu zahlen. Das eine kurze Bemerkung. Die andere ist, dass, wenn ich das Stichwort gesagt habe, ein Entschuldigungskongress in der Roten Fabrik, wo die wichtigsten entwicklungspolitischen progressiven Organisationen teilgenommen hat, dann ist man ja dort generell gegen eine Schuldenstreichung ist dafür eingestanden. Und die Erklärung von Bern hat ja gesagt, wenn die Schweiz in IWF will beitreten, dann werden sie ein Referendum ergreifen. Also die ungefähr 300 Leute, für die ist das klar gewesen und vor allem für die Organisationen, die dort teilgenommen haben. Es ist ein breites Spektrum von Organisationen, hat dort teilgenommen. Mittlerweile hat man können sehen, dass diverse sogenannte progressive Entwicklungsorganisationen da ihre Meinung geändert haben. Heute ist sie viel opportunistischer, kann man sagen, moderater. Das heisst, heute steht man eigentlich bis weit in linksliberale Kreise für eine differenzierte Entschuldigungsstrategie ein, also genau das, was eben der Imperialismus macht, und ist eigentlich nicht mehr gegen globale Schuldenstreichung. Das zum einen, zum anderen ist es ganz schlimm zuzuschauen, wie einige, von denen wir das nicht erwartet haben, plötzlich unter gewissen Bedingungen einverstanden sind, dass die Schweiz zum IWF beitritt. Sie sagen, die Bedingungen seien entwicklungspolitischer Natur, das heisst, dass man gewisse schlimmste Sachen kann verhüten in der Dritten Welt, dass die IWF ein bisschen freundlicher ist mit der Dritten Welt etc. Und dass wir da Druck auf die Schweiz können ausüben können und die Schweizer Regierung können dann wiederum Druck im IWF ausüben, dass so entwicklungsfreundliche Massnahmen ergriffen werden. Das ist natürlich ein Witz, weil die Schweiz ist immer sehr konservativ gewesen, hat ihre klaren Kapitalinteressen gegenüber der Dritten Welt, und es ist kaum anzunehmen, dass die Schweiz jetzt plötzlich als progressive progressiver Faktor wird auftreten. Man hat ja, kennt ja auch die Rolle von der Schweiz in den GATT-Verhandlungen etc. Also die Stimmung hat sich stark geändert und die Front eigentlich ist nie zustande gekommen in der Schweiz für eine globale Schuldenstreichung. Gut, ein kurzes Stück Musik und nachher wird der erste Punkt 3 und Punkt 4 von der Schuldenstrategie von der imperialistischen Mächte erläutern.
Ein drittes Moment oder ein drittes Menü betrifft die ärmsten Länder, die allerärmsten Länder, wie sie auch heißen, oder vierte Welt heißen sie häufig, sind vielleicht von diesen 46 hochverschuldeten Ländern vielleicht zwischen 20 und 30, die exakte Zahl ist schwer zu beziffern, sind vor allem schwarzafrikanische Länder. Es sind Bangladesch, es sind Armutszonen, nicht, wo es auffällt, dass auch hier nicht wahnsinnig die Schraube des IWFs, also nicht mit dem ganzen Gewaltinstrumentarium, das dieser IWF hat, angesetzt wurde, sondern wo zum Beispiel, kennt vielleicht den Begriff, es gibt sogenannte Strukturanpassungsfazilitäten im IWF, SAF, das heißt quasi zusätzliche Kredite über die normalen Kredite, die der IWF hinausgibt. Und für diese ärmsten Länder sind auch sogenannte erweiterte Strukturanpassungsfazilitäten geschaffen worden, ESAFs, nicht die ein bisschen Luft geben. Das ist ein moralisches Problem, wenn die Leute da massenweise, also quasi vor den Kameraobjektiven der Metropolenöffentlichkeit, diese Leute massenweise verhungern, dann ist das ein moralisches Problem, denke ich, nicht. Und das wird minimal abgefedert durch solche ESAFs oder auch durch die, es gibt einen Schuldenstreichungsbeschluss vom Weltwirtschaftsgipfel in Toronto 1988, speziell für diese Länder. Ich denke auch, dass der Entschuldungsfonds zum Teil, nicht der im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr der Schweizerischen Eidgenossenschaft gebildet, dass zum Teil in diesen Regionen womöglich tatsächlich Geschenke macht, nicht aus moralischen Gründen. Hier ist es, die Schraube wird nicht angezogen, wie dann beim Menü 4, auf das ich jetzt kommen werde. Du hast.
Ja, sind das auch, also die schwarzafrikanischen Staaten, sind das auch die sehr hoch verschuldet sind, oder sind das Schuldenländer, die weniger schulden als Südamerika zum Teil?
Ja, also es gibt einfach unter den schwarzafrikanischen Ländern auch Länder mit besonders hoher Außenschuld, nicht ganz Schwarzafrika, aber es gibt zum Beispiel, Zaire hat eine relativ hohe Außenschuld, kennst den Betrag nicht, also relativ hoch sind 10 Milliarden oder so Dollar, nicht? Ja. Es gibt andere Länder, die relativ hohe Außenschuld haben, Mosambik zum Beispiel, ein bisschen spezielle Situation. Marokko ist hat eine hohe Außenschuld. Ägypten habe ich erwähnt, ist Frontstaat etwas speziell. Aber es gibt einfach auch unter diesen schwarzafrikanischen Ländern gibt es relativ hoch verschuldete Länder.
Da wurde ja auch eine neue Eisenbahn gebaut, oder? Durch Schwarzafrika.
Ja. Gut, das ist auch Teil dieser Verschuldung, nicht? Dass, ja. Denkst du, solche großen Investitionsprojekte hat es gegeben, auch in Togo und so weiter, sind Teil dieser hohen Außenschuld. Nicht? Aber auffällig ist, die Schraube wird hier nicht so angezogen wie bei den anderen Ländern. Da möchte ich jetzt darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, einer der wichtigsten Ansatzpunkte, das Menü 4, ist das Menü für die Länder. Länder jetzt immer in Anführungszeichen, es gilt nicht für die ganzen Länder als Gesamt, als geografische Einheit, aber zumindest für Teile dieser Länder, die vorgesehen sind als sogenannte Investitionszonen. Nicht? Diese Länder heißen, das sind diejenigen hochverschuldeten Länder, gegenüber denen der IWF relativ hart war, also die Anpassungsprogramme zum Teil seit Jahren mit einer gewissen Härte durchsetzt und die auch immer im Visier waren, zum Beispiel der USA. Die USA hat einige Vorstöße gemacht, sogenannte Lösung der Verschuldungsfrage. Und es ist auffällig, sie hat zwei wichtige Vorstöße gemacht und die haben zweimal selektiv diejenigen Länder betroffen, wo eine solche Investitionszone werden sollen. Wir können annehmen, vor allem für US-Kapital, nicht? Also das nehme ich jetzt an, weil es die Initiative aus den USA war, aber auch, weil diese Länder traditionell quasi zur Peripherie der US-Multis und des US-Kapitals gehören. Die erste Initiative 1985 vom damaligen US-Finanzminister James Baker, ihr kennt ihn heute, ist er auch im Golf jetzt als Außenminister tätig, war damals Finanzminister, hat an der IWF-Jahreskonferenz in Seoul gesagt, wir müssen speziell für damals 15 sogenannte Baker-Länder quasi diese Lösung suchen, die, und das ist jetzt wichtig, Schuldenstreichung nicht einfach gibt, sondern Schuldenstreichung direkt koppelt mit Anpassungsmaßnahmen. Also immer mit diesem Griff oder mit diesem Zugriff auf neue Verwertungsbedingungen koppelt. Inzwischen Baker ist damals gescheitert mit dieser Initiative. Vermutlich wird gesagt, weil es war eine Initiative der USA allein und in 1985 bereits diese Blockbildung der Weltwirtschaft und die Differenzen oder Rivalitäten zwischen diesen Blöcken, USA auf der einen Seite, Großeuropa auf der anderen, pazifischer Raum auf der dritten Seite, dass diese Rivalität, die da entstand, es nicht zuließ, quasi einen Plan direkt aus dem US-Finanzministerium, aus der US-Verwaltung so durchgekommen ist. Es gab ein anderes Moment gegeben, Baker hat verlangt, er hat gesagt, wir streichen einen Teil der Schulden, gleichzeitig muss neues Kapital eingespritzt werden und die Frage war, Baker hat gesagt, er garantiert relativ gute Rückflüsse, also gutes Return on Investment, Rückflüsse auf diese Investitionen. Und das hat ihm niemand geglaubt. Die Frage war, wer garantiert diese Rückflüsse? Es ist damals niemand gefunden worden. Das ist der Vorschlag, auch zum Beispiel die Schweizerische Bankgesellschaft hat gesagt, die Gläubigerstaaten, also die Metropolenregierungen, müssten das garantieren. Die Schweiz zum Beispiel muss also quasi, wenn wir neue Kredite geben, muss die Schweiz muss quasi einen Rückfluss garantieren. Nicht im Kleinen ist es ja passiert via Exportrisikogarantie. Nicht die defizitär ist in der Größenordnung von 1 Milliarde, diese Milliarde wird nächstens abgeschrieben. Das ist quasi, kann man sagen, die Steuerzahlenden in den Metropolen haben hier einen Teil des Risikos übernommen, der alten, ungesicherten Exportinvestitionen. Aber sonst, es hat sich nicht so durchsetzen können. Wir haben jetzt seit 2-3 Jahren im Gespräch eine neue Initiative des neuen US-Finanzministers Brady. Nicholas Brady hat einen anderen Vorschlag gemacht, nicht mehr so direkt verlangt, dass neue Kapitalströme fließen sollen, sondern hat verlangt, quasi jetzt mal Umwandlung der Schulden vorgeschlagen, die alten Schulden, die nicht mehr viel wert sind oder nur mit Einschlag gehandelt werden an den Sekundärmärkten, weil klar ist, dass diese Länder zahlungsunfähig sind. Er hat gesagt, wir bieten den Gläubigen an, diese Schulden umzuwandeln. gegen garantierte neue Forderungen, die garantiert werden, zum Beispiel durch die US-Zentralbank, das FED, oder durch die Weltbank zum Beispiel solche Garantien übernommen hat, oder durch Japan. Japan hat zum Teil Ähnliches auch, also solche Garantien übernommen. Also gesagt, wir bieten die Schuldenumwandlung an gegen garantierte oder zumindest gegen eine garantierte Zinszahlung, wenn die Zinsen limitiert werden auf eine bestimmte Höhe. Nach Brady-Plan sind die in der Höhe von 6-6,5%. Ich habe also für Gläubiger ein Angebot gemacht, alte Schulden mit einem Einschlag umzuwandeln in neue, die gesichert werden durch eben USA, Japan oder Weltbank, sind die wichtigsten, oder umzuwandeln auch mit Einschlag in wenigstens mit Zinssicherungen, außerdem dann gekoppelt an einen Höchstzins, nicht? Weil das Problem ist, wenn die Zinsen sehr stark steigen, sind diese Länder wieder 0,x zahlungsunfähig. Das ist die sogenannte Brady-Initiative. Er hat auch das nur, das ist wieder typisch für diesen Menüansatz, nur angeboten für 17, also nicht im Unterschied zu Baker, nicht nur 15 und 17, ich weiß nicht, welche zwei Länder dazu, das wäre vielleicht noch interessant, bin dem nicht nachgegangen, sind also zwei Länder noch dazugekommen. Für 17 Länder sind heute die sogenannten Brady-Länder, nicht? Und mit diesen Ländern wurden zum Teil jetzt wurden quasi Verhandlungen in der Richtung geführt. Zum Beispiel das erste quasi in Anführungszeichen bahnbrechende Abkommen wurde mit Mexiko abgeschlossen vor über einem Jahr. Mexiko wurden rund 5 Milliarden Schulden erlassen durch diese Umwandlung. Von den total 100 wurden 5 Milliarden erlassen. Zum Teil sind die Schulden jetzt zinsgesichert nach oben in der Höhe. Das ist typisch, also quasi Mexiko gilt als erstes Land, wo ein solcher Vorschlag durchgekommen ist. Natürlich nicht gratis, nicht, sondern Gegenleistung, ist eine relativ harte Verpflichtung der Regierung Salinas auf Deregulierung, also auf Verzicht von protektionistischer Abschottung des von Mexiko, nicht, damit es geht einher mit diesem Freihandelsvorschlag der USA, also Mexiko jetzt eingebunden wird mittels Freihandelsvertrag mit den USA, nicht mehr selber regulieren kann, das heißt nicht mehr Zölle zum Beispiel auf die Importe erheben kann, nicht. Es gibt einen Freihandelsvertrag, der sehr weit schon gediehen ist, nicht. Dasselbe gilt für bezüglich Kanada, Mexiko, nicht, das ist quasi ein Modellfall. Nicht. Ich denke, dass Mexiko der erste Durchbruch war, hängt wieder mit dem politischen Bonus zusammen. Nicht, denn Mexiko ist natürlich für die USA ein zentral wichtiger Frontstaat, nicht gegen Zentralamerika hin. Nicht. Von daher ist es ein politischer Bonus drin, eben diese eine Regierung, die solche Kapitalverwertung eben mitmacht, eben mitzutragen. Nicht. Das ist zum Teil auch natürlich nicht so verkauft worden, ähnlich wie der Binnenmarkt, also in der Schweiz oder in Europa nicht so verkauft. Es ist gesagt, wir lassen die Grenzen fallen, geben quasi im internationalen Kapital einen vollen Zugriff, wie das jetzt passiert auf Mexiko, sondern es ist gesagt worden, gleichzeitig soll auch die Grenzen fallen für Menschen, also für Wanderungsbewegung. Mexiko ist zum Teil wieder in der Flüchtlingsfrage etwas als politischer Preis entgegengekommen, nicht? Und hat aber das zentrale Gehalt ist quasi diese Mexiko quasi völlig frei wird für Investitionen, nicht, vor allem Investitionen der Multis, nicht, vor allem Investitionen der US-Multis, aber auch Mexiko ist eines der wichtigsten Investitionsgebiete jetzt wieder geworden für die Schweizer Multis, nicht, nachdem einige Zeit nie wenig investiert wurde, sind jetzt einige große Investitionsprojekte von Schweizer Multis wieder bekannt geworden von Mexiko. Holder Bank will relativ viel investieren, Nestle will sehr viel investieren bezüglich Mexiko. Das ist ein Ausdruck dieser Deregulierung und sogenannte Liberalisierung durch die mexikanische Regierung. Sind dann weitere Abkommen abgeschlossen worden mit Costa Rica. Auf Grundlage dieser Brady-Initiative, Costa Rica ist quasi, das ist die Gegenzange, nicht der Gegenfrontstaat für Zentralamerika. Und ich denke, dass auch da ein politischer Bonus mit drinsteckt. Mit Venezuela ist ein Abkommen auf dieser Grundlage der Brady-Initiative abgeschlossen worden. Venezuela hat auch Wohlverhalten bewiesen, die sozialdemokratische Regierung unter Perez, nicht, ihr kennt, also erinnert euch vielleicht noch vor gut einem Jahr, ist mit Militär gegen Hungerrevolten in einer Art und Weise vorgegangen worden, wie das bisher, also eine neue Brutalitätsstufe, zumindest für Venezuela war das neu in der Richtung, nicht? Dann gibt es offenbar Abkommen kenne ich wenige von der Region her, aber aufgrund dieser Breitinitiative auch inzwischen mit Marokko. Nicht Marokko, also offensichtlich auch da hat es ja Hungerrevolten gegeben, nicht? Und auch da ist offenbar der Beweis der Durchschlagskraft dieser Militärs offenbar so erbracht worden, dass Marokko würdig in Anführungszeichen genug empfunden wurde, um ein solches Abkommen auf Grundlage der BRAD-Initiative zu machen. Es gibt verschiedene andere Länder, die auf der Prioritätsliste stehen für solche Abkommen. Wer das ist, das kann man im Moment relativ gut rein an der geografischen Verschiebung von Präsident Bush in dieser Woche ansehen. Nämlich die Staaten, die er besucht, die sind da ziemlich im Visier, in diesen solche Brady-Abkommen mit einbezogen zu werden. Das sind Brasilien, natürlich wichtig, es ist Argentinien. Wo geht er noch hin?
Uruguay, Chile.
Uruguay und Chile, nicht? Das sind die wichtigsten Gebiete, nicht? Und was auffällt an diesen vier Gebieten, oder? Es fällt doch auf, ich weiß nicht, ob ihr den Tagesanzeiger von heute gelesen habt und ob ihr noch die Fähigkeit habt, euch über den Tagesanzeiger aufzuregen, oder? Wenn ja, ist es euch vielleicht gelungen heute, mir jedenfalls. Nicht, da wird diese Bush-Reise quasi dargestellt als Entkrampfung des Verhältnisses Lateinamerika-USA als Folge des Zusammenbruchs des real existierenden Sozialismus, der ideologischen Entkrampfung, sei es wieder möglich, dass quasi Bush in diese Länder geht. Das finde ich, also das grenzt an Zynismus, und zwar deswegen, weil natürlich die Reise von Bush nicht auf Grundlage dieser Entkrampfung möglich ist, sondern auf der Tatsache, dass in diesen Ländern nun während gut einem Jahrzehnt eine Repression stattgefunden hat, die Opposition in einer Art und Weise vernichtet hat, wie das beispiellos ist, denke ich, also für die Nachkriegszeit. Nicht Argentinien mit 20.000 bis 30.000 Verschwundenen, Brasilien mit mehreren Tausend Verschwundenen, nicht Folter-Spezialistenstaaten, nicht Chile, müssen wir gar nicht darüber reden, nicht? Und dass natürlich diese Länder nach dieser Auspowerung, nicht, dass die quasi, oder nach dieser Säuberung könnte man auch sagen, oder, dass da jetzt versucht wird, auf ökonomischer Basis ein neues Verhältnis herzustellen, das Ganze hinter demokratischer Fassade, nicht, wobei es klar ist, die Militärs sind hinter dieser demokratischen Fassade so präsent wie eh, nicht. Das scheint mir geradezu zynisch zu sein, das als ideologische Entkrampfung zu bezeichnen, nicht das Gegenteil. Also das ist eine, vor dem Hintergrund dieser massivsten, zum Teil physischen Ausrottung der Opposition, wird jetzt versucht, quasi ein wirtschaftliches Modell zu implementieren, nicht Freihandel, nicht, es ist auch die nationalen Industrien sind relativ ausgepowert in diesen Ländern, nicht gerade Chile zum Beispiel, Chile hat zusätzlich mit sogenannten Schuldumwandlungen am Sekundärmarkt, also wenn Forderungen am Sekundärmarkt, die mit starkem Einschlag käuflich waren in den USA, sind gekauft worden, sogenannte, das heißt Debt for Equity Swaps, mit diesen Schuldenumwandlungen, also mit diesen zum Einschlag erworbenen Forderungen sind US-Multis nach Chile gegangen, haben das Ganze wieder zum vollen Nominalwert in nationale Währung in Chile umgewandelt, mit diesem Geld sich eingekauft in die nationale Industrie, nicht, das hat dazu geführt, dass die nationale Industrie auch ausgepowert ist. Ich will damit nicht sagen, dass ich Sympathien habe für diese nationale Bourgeoisie, aber es ist auffällig, dass sie sich nicht mehr oder auch, dass sie sich viel weniger zur Wehr setzt, nicht? Und damit eben auch die nationale Industrie war relativ stark immer in diesen Ländern, zum Beispiel auch im Peronismus ist sie relativ stark verwurzelt, ist relativ stark um Schranken, so quasi nationalistische Schranken zur Erhaltung oder Aufbau der Binnenwirtschaft zu erheben. Diese nationale Industrie ist weitgehend auch mit zerschlagen worden. Es gilt für die meisten lateinamerikanischen Länder. Zum Beispiel Guatemala hat vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch eine nationale Getränkeindustrie gehabt. Inzwischen gibt es neben Coca-Cola praktisch nichts mehr und Nestle. Nicht? Das sind so Momente, wie eben diese nationalen Industrien auch zerschlagen wurden und deshalb eine viel schlechtere Position oder deshalb der Widerstand gegen Abbau von Protektionismus, der natürlich zweigesichtig ist, aber eine bestimmte Funktion auch hat zum Aufbau einer Binnenwirtschaft, dass die sich nicht mehr heute zur Wehr setzen. Das ist der Hintergrund, denke ich, dieser Buschreise. Das ist der Hintergrund auch dieser sogenannten Rio-Gruppe, wie sie jetzt gebildet wird in Lateinamerika. In dieser Rio-Gruppe sind all diese erwähnten Länder in einer bereits jetzt aktiv drin, und in einer längeren Perspektive sind auch andere lateinamerikanische Länder sollen damit einbezogen werden, im Moment noch nicht. Oder mit der Zeit, ob Peru da zum Beispiel mit einbezogen wird, ist direkt eine Frage, wie weit es gelingt, zum Beispiel jetzt dieser peruanischen Regierung mit Militär, mit diesen massiven Rosskur-Programmen, die sie da durchsetzt. Ihr erinnert euch an die jüngsten Hungerrevolten, ob es da gelingt, sich durchzusetzen oder nicht. Im Moment ist es nicht so, deshalb wird Peru da nicht einbezogen, wird auch nicht besucht. Nicht im Moment, ist ganz klar, in der BRAD-Initiative im Vordergrund sind es diese erwähnten Staaten, die da eindeutig, die da quasi die wichtigste Funktion jetzt haben, die vorgesehen sind. Das, denke ich, ist ein solches Beispiel für Investitionsgebiete. Um das abzuschließen, diese Anzeichen für die hohe Differenzierung, möchte ich noch zwei, drei weitere Anzeichen nur ganz so summarisch oder andeuten, weil es mir auch erst kürzlich aufgefallen ist. Und möchte dann vielleicht mal die Karte zeigen, wie ich diese Zonierung sehe für die gesamte Weltwirtschaft. Es ist mir weiter aufgefallen, so als Indizien, dass zum Beispiel die USA militärisch selektiver intervenieren als auch schon. Es ist auffällig zum Beispiel in Schwarzafrika, dass da US-freundliche Regierungen gestürzt werden können, zum Teil diese massakriert werden können, ohne dass die USA interveniert. Das, denke ich, ist ein Zeichen, wenn nicht interveniert wird militärisch, nicht? Wie zum Beispiel in Liberia oder Tschad, ist ein bisschen undurchsichtig, aber das ist Zeichen sind, dass diese Länder von der Frage der Investition und Kapitalverwertung nicht im Vordergrund stehen. Nicht? Weil ganz anders wird dann interveniert, zum Beispiel, wenn es um Frontstaaten geht wie Panama, nicht, oder wenn es jetzt um diese Frontstaaten geht wie in der Golfkrise, nicht, wo wir quasi sagen können, da stecken neben der Rohstoffsicherung, die da eine Rolle mitspielt, stecken offensichtlich, sind andere Investitionszonen in dieser Region vorgesehen als in Schwarzafrika, wo zumindest nicht direkt interveniert wird. Nicht? Das scheint mir relativ auffällig zu sein als Beispiel für Differenzierung. Ein anderes Moment, es ist für mich überraschend, ich hatte mir eigentlich gedacht, dass im Moment, wo in Panama und Nicaragua jetzt andere Regierungen installiert oder gewählt oder wie wir es nennen wollen sind, zum Teil gewählt, zum Teil nicht, dass die großen Kapitalspritzen eigentlich ausbleiben, nicht für diese Länder. Es ist für mich, also eigentlich hätte ich gedacht, ja, wenn es mal gelingt, wenn es in Nicaragua gelingt, quasi die Contras da mit in die Regierung zu bringen, dann kommt die große Kapitalspritze nicht. Und es ist auffällig, können das darüber diskutieren. Aus meiner Sicht ist die bis jetzt nicht gekommen und auch nicht so in Sicht, nicht in der Dimension, wie das erwartbar ist. Dasselbe gilt für Panama, dasselbe gilt für weite Teile Osteuropas, nicht? Auch Osteuropa ist doch eigentlich, also hätte ich gedacht, wenn es mal gelingt, quasi diese Regime wegzukriegen, nicht, dann müssen quasi großen Kapitalspritzen kommen, und das ist nicht oder nur sehr selektiv der Fall, nicht? Es ist auffällig, dass zum Beispiel die Kapitalströme nach Osteuropa selektiv erfolgen, nicht, dass absehbar ist, irgendwie, dass auch da Zonierung, dass vermutlich Ungarn, Tschechoslowakei mit hereingenommen werden in diesen großeuropäischen Wirtschaftsraum, als Investitionsgebiete da mit geplant sind. Polen ist schon unsicher vielleicht, oder? Also ich denke, Polen ist bereits unsicherer, und dann Bulgarien, Jugoslawien, Rumänien, oder? Denke ich, ist irgendwie offensichtlich, da kommen die großen Kapitalspritzen nicht, oder? Offensichtlich ist, dass da eine die sehr differenzierte Behandlung, wo man eigentlich aus politischen Bonus heraus und sagen, jede Regierung, die da antikommunistisch ist oder dereguliert zumindest, oder die müsste doch eigentlich jetzt die Kapitalspritzen kriegen, nichts Auffälliges passiert, so mal nicht. Das, denke ich, ist ein weiterer Hinweis auf diese differenzierte, eben was ich nenne, Zonierung der Weltwirtschaft. Und ein weiteres Moment, Nestle, das ist mir jetzt zufällig auch aufgefallen, als ich die Bilanz dieses Monats gelesen habe, ist ein Dossier drin über Nestle. Da ist übrigens auch als Begriff drin, Nestle teilt auch die Welt in Zonen auf, nicht Zone 1, 2, 3, 4, 5, ganz ähnlich so, wie ich das nachher machen möchte mit den Farben, nicht? Dort, abgesehen von dieser Zonenaufteilung, ist interessant, wie die Nestle völlig, also da könnt ihr auch, also es gibt Hinweise, oder habt zum Teil diese Karte auch so mit ausgefüllt, wie viel Betriebe hat Nestle in einzelnen Ländern. Da sehen wir, es gibt Länder, hat Nestle 5 bis 10 oder sogar mehr Betriebe. Das ist klar, Mexiko zum Beispiel sind offensichtlich vorgesehen als Investitionsgebiet. In andere Länder, da ist noch ein Betrieb drin. Ich denke, das ist quasi, heißt einerseits Stellung halten, nicht auf der anderen Seite natürlich ist eine wichtige Drehscheibe, auch so, um noch präsent zu bleiben. Nicht? Gleichzeitig kommt dazu, dass in den verarmten Ländern natürlich der Grundbedürfnissektor mit für Milchprodukte und so weiter, Milchpulver, eine relativ hohe Bedeutung auch erhält, nicht im, oder sich erhält, im Unterschied zum Beispiel zum Markt für Maschinen und so weiter, nicht Technologie.
Ich bin leider zu spät gekommen, aber kannst du mir vielleicht noch mal sagen, was hat das für einen Sinn, so Weltendrittel raus? Das sind ja, wären ja Anbieter oder Anbieterinnen von Arbeitskraft oder Nachfrage von Produkten, die dann ja rausfallen. Was ist das Sinn?
Ja. Ich glaube, das kann das relativ ähnlich behandeln wie die Zweidrittelsgesellschaft jetzt in den Metropolen binnenwirtschaftlich, oder? Das ist ja auch die Frage, sagen, wieso fällt jetzt da ein Drittel der Leute raus, oder? Sind zum Beispiel nach Marx, oder traditionell ist man sagen, ja, das ist klassisch die Reservearmee, nicht? Und könnte sagen, diese Länder sind quasi sind Reservearmeen der Weltwirtschaft, nicht, da fallen sie ja nicht raus, oder? Ich denke, das ist, würdest du, oder ist eine deiner Argumentation, die andere ist, dass du denkst, es sind auch Konsumentinnen und Konsumenten. Ich denke, da gibt es, also zu diesen beiden Aspekten, zum einen, dass sie sind eben nicht Konsumentinnen und Konsumenten, weil es fehlt ihnen die Kaufkraft, oder? Also es sind Menschen ohne Kaufkraft und für die Ökonomie sind Konsumentinnen nur so wichtig, wie sie ihre Bedürfnisse auch mittels Kaufkraft bekräftigen können am Markt. Nicht?
Aber die anderen haben ja heute auch keine Kaufkraft und die einen werden sie in 20 Jahren haben und der ein Drittel hat sie nicht.
Welche anderen?
Ja.
Welche anderen denkst du jetzt? Die Investitionszonen?
Ja. Sind in Weltplan.
Ja. Da muss ich dir zum Teil widersprechen, die Prädi-Länder sind ausgesprochen Länder, die sich gegenüber diesen Armutszonen unterscheiden durch ein beträchtlich höheres Durchschnittseinkommen. Also sie werden auch genannt als jene hochverschuldeten Länder mit einem mittleren Einkommen. Nicht? Im Vergleich zu uns ist es, also zu den Metropolen ist das ein sehr tiefes Einkommen noch, aber es ist weltwirtschaftlich quasi mittlere Kaufkraft, nicht? Während in den schwarzafrikanischen Ländern, Bangladesch und so weiter, sind die absoluten Armutszonen, die Kaufkraft völlig fehlt, oder? Also kann man sagen, praktisch völlig fehlt, nicht? Und das andere ist, das habe ich da von kürzlich von dieser auch von dieser Kommandantin vom FMLN, die da ist, es ist eine interessante Diskussion war mit ihr, die gesagt hat, die klassische Proletariatsdefinition, die für Salvador zum Beispiel verhält die nicht mehr, weil es gibt so und so viele Menschen, Millionen von Menschen, die sind gar nicht mehr vorgesehen für den Lohnarbeitsbereich, die sind quasi Flüchtlinge, die sind freigesetzt, nicht? Die haben auf einer völlig prekären Situation sind sie freigesetzt worden und bringen sich so knapp über Wasser. Und dann hat quasi eine Genossin hat geantwortet, eine quasi orthodoxe Marxistin hat gesagt, ja, das ist nichts Neues, das ist quasi logisch, das ist eine Reservearmee, da